Das wäre so ein schöner Gottesdienst, gell, wenn ihr nicht predigen müsst. So ein schöner Brunch, das wäre so entspannend. Eieiei. Schaffe ich einfach Geschäft, predigen auch. Aber es ist schön, dass ich euch auf den Weg gemacht habe. Ich freue mich, dass wir Gäste hier haben. Ich freue mich, dass ich heute wieder mal was Süßes essen durfte. Ich weiß nicht, wer von euch hat sich irgendwie was vorgenommen gehabt für die Zeit vor Ostern, auf irgendwas zu verzichten? Gibt es da jemand? Ja, gut. Okay, und bei wem hat es funktioniert? Bis heute? Oh, okay, das sind etwas weniger. Bei mir hat es auch funktioniert, bis auf Donnerstagabend, da bin ich schwach geworden, da haben mich die Mozartkugeln, die mir mein Sohn vor einer Woche geschenkt hat, die haben mich überfallen. Aber einmal ist ja keinmal, gell? Okay, Thema heute Morgen, übrigens kein April-Scherz, es gibt ein Leben vor dem Tod. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Wir hatten 2010 oder 2011, ich habe es jetzt nicht mehr erforscht, eine starke Jahres, es war 2008 schon, wo steht es? Da steht 2010, das war 10 oder 11. Ja, also 2010 oder 11 war die Jahreslosung, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das war jetzt eine Aussage von Jesus, relativ unspektakulär, er hat selber gelebt. Und ich bin mir ganz sicher, die Jünger und die Leute um ihn rum, die haben zu der Zeit mit der Aussage mal noch nicht so viel angefangen. Es war relativ kurz vor seinem Tod, hat er auch schon drüber gesprochen gehabt. Und dann haut er mal den raus, ich lebe, ihr sollt auch leben. Dass es Realität wird, konnten eigentlich alle nicht so richtig fassen. Und da gibt es für mich eigentlich, gibt ja einige Passagen, die sogenannte Auferstehungspassagen, wo Jesus seinen Jüngern, Frauen erschienen ist. Ich habe jetzt mal die genommen, die mich am meisten anspricht, aus Johannes 20, 19 bis 23. Da heißt es, am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen. Hinter verschlossenen Türen. Also die waren mit der Auferstehung und dass Jesus lebt, ganz sicher noch nicht so richtig durch. Die hatten Angst. Weil sie Angst vor den Juden hatten, plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie den Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Bis dahin. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir, Vater, dass du dieses Wort lebendig machen kannst und möchtest und auch wirst in den Herzen, die sich danach ausstrecken. Dafür bete ich, dass du Herzen öffnest, dass unsere Sinne wach machst und dass du mir auch Gnade schenkst beim Austeilen dieser Gedanken und deines Wortes. In Jesu Namen. Amen. Ja, vielleicht bist du heute Morgen hergekommen, hast gedacht, okay, guck ich mir das mal an, es sind ja einige Gäste da, das ist auch schön. Und Gemeinschaft ist auch schön und hast gedacht, ja gut, wenn man jetzt hierher kommt, na, der Pfarrer, der Priester, der Pastor, vielleicht hat er irgendwas im Rohr, um mir den Herrgott, um mir den Auferstandenen zu beweisen. Und ich muss dich enttäuschen, es gibt keinen Beweis, zumindest keinen kognitiven, keinen rationalen Beweis für ewiges Leben. Es gibt auch keinen Beweis dagegen übrigens, das ist das Beruhigende. Es gibt auch keinen rationalen Beweis, keinen kognitiven Beweis, dass Jesus lebt. Kann ich dir heute Morgen nicht beweisen. Werde ich nicht schaffen. Ihr guckt alle so traurig. Soldaten wurden bestochen. Das heißt, da kam ein Engel ans Grab. Hat mal eben so einen Stein weggewälzt und sich draufgesetzt, stelle ich mir so vor, echt cool. Da kommt einer, der so ein Stein, wo du 6 bis 12 Mann brauchst, um den vorzuwälzen, der den Stein eben mal so kurz wegwälzt, der muss so kräftig gewesen sein wie du, Michael, bloß noch ein bisschen mehr. 2 oder eher 3 bis 4, ja. Und dann setzt er sich ganz cool drauf. So, Jungs, dann gucken wir mal, was passiert. Und die Soldaten erschraken, das heißt, sie fielen um wie tot. Wäre ich auch. Wenn da einer kommt und mal eben so einen Stein, wo du 6, 7, 8 Männer brauchst, um den vorzuwälzen, auf die Seite schiebt, sich drauf schiebt, die waren völlig platt. Und haben sie sich was überlegt und gesagt, boah, jetzt, wenn es der Jesus, der immer gesagt hat, dass er aufersteht, wenn der nicht mehr da ist, ich meine, gut, das ist ja noch kein Beweis, er läuft ja nicht rum, aber das ist keine gute Botschaft. Und haben ihnen Geld gegeben. Die haben die Soldaten bestochen, sind sich die Christen überzeugt. In den Geschichtsbüchern werdet ihr finden oder irgendwelche Aufschriebe, das heißt ja dann, dass sie gesagt haben, ja, die Jünger sind gekommen, haben den Stein beiseite geschoben und haben den Leichnam geklaut. Ja, was stimmt jetzt? Ja, was stimmt jetzt? Können wir es beweisen? Nee, können wir nicht. Kannst die Gegenseite beweisen? Kannst du auch nicht. Es steht Aussage gegen Aussage. Die Jünger konnten den Aussagen der Frauen und der Emmaus-Jünger nicht glauben. Maria Magdalena, aus der 7 Dämonen ausgetrieben hat, sie war am Grab und kommen wir nachher noch drauf, hatte Begegnung sogar mit Jesus. Sie kommen und sagen, der Herr lebt, der Herr lebt. Die Jünger gucken bloß mit großen Augen. Obwohl sie vorbereitet waren, obwohl es Jesus mehrfach gesagt hat, er wird auferstehen, die gucken nur wie ein Auto. Sie verschließen sich, sie machen die Türen zu. Können wir es übrigens auch machen. Ich habe einen schönen Drehknopf installiert da draußen, ja. Aber das Problem ist, das wird nicht genügen, wenn ich da umdrehe, wenn einer kommt und in die andere Richtung dreht, ist wieder offen. Die haben zugeschlossen, die hatten Angst, dass sie abgeholt werden, dass sie auch irgendwas passiert, dass sie gepeitscht werden, geschlagen werden, eingesperrt werden, was immer. Und jetzt kommt die nächste Botschaft. Gott selber verzichtet darauf, sich selbst zu beweisen. Sich selbst rational, sich selbst kognitiv, sich selbst menschlich so einfach eben mal so beweisbar zu beweisen. Sagt Gott, das brauche ich nicht. Brauche mich jetzt nicht irgendwie erklären. Ich brauche mir nicht erklären, wie 2 und 2 ist 4. Brauche ich nicht. Mache ich nicht. Okay, es gibt Hinweise, er sagt, okay, ihr habt die Schöpfung, Römer 1. Sagt Paulus, was wollen Sie denn für einen Beweis? Sollen doch mal die Schöpfung angucken. Wenn denn einer glaubt, dass es alles mal eben so, mal eben per Evolution entstanden ist, okay, ich finde, da brauchst du einen größeren Glauben wie für alles andere, aber sagt, hier ist die Schöpfung. Und wer ein Auge hat, der fasse es, was er sieht. Gerade jetzt im Frühjahr. Und ich fasse zusammen, die Lebendigkeit von Jesus Christus ist nicht Beweis, aber erfahrbar. Aber erfahrbar. Er begegnet seinen Jüngern, dir und mir, auf unsere Einladung hin, denen, die es wissen wollen. Es hat einen Vorteil. Ich bin so ein Typ, ich will es immer wissen. Gell, Herbert? Ich will es wissen. Ich übrigens mein Tenniskamerad, das finde ich so stark, dass du hier bist, Herbert. Ganz stark. Da passt man mich auf, was ich sage und ob es richtig ist. Das sagt mir dann morgen, was nichts war oder nächste Woche. Wenn du es wissen willst, ist ein Vorteil. Und die Frauen, die wollten das wissen, die sind dahin. Die, wo mir ganz so, heute vielleicht nicht mehr so stark, zumindest zur damaligen Zeit immer so an die Seite geschoben hat. Die Frauen, die gingen ins Grab. Und sie wurden unterrichtet von dem Engel. Aber das Tolle ist, selbst die Frauen, die auf dem Weg waren zu den Jüngern, um ihn zu berichten, ihnen begegnet Jesus. Der wusste ganz genau, wenn sie nicht dieses Lebendige, die lebendige Beziehung oder Begegnung mit ihm haben, sie werden es nicht fassen können. Sie waren erstaunt, irgendwas war besonders, aber Jesus hat gewusst, stopp, da braucht es noch was. Und er begegnet ihnen. Und er wusste ganz genau, dass diese Begegnung der Frau mit den Jüngern oder auch mit den Emmaus-Jüngern, mit den Jüngern, nicht genügen würde. Und deswegen kommt er in ihrer Angst, in ihrer Not. Und das ist auch das, was er bei uns nicht nur einmal auch, aber immer wieder tun möchte, dass wir erleben, boah, der ist mehr, das ist, er ist erlebbar, er ist erfahrbar. Ich habe so gedanklich mir überlegt mit dem Strom. Strom ist jetzt für mich ein Phänomen. Ich bin zwar, wie manche wissen, Hobby-Modelleisenbahner. Ich verstehe auch, was es braucht, damit eine Lampe brennt oder ein Motor läuft. Ich weiß um Elektronen, um einen physikalischen Fakt, dass Strom fließt, aber ich habe es noch nie gesehen. Für mich ist das ein Phänomen. Matthias, verstehst du das? Du hast länger studiert. Okay. Du hast schon verstanden, um was es geht. Also, ganz ehrlich, ich oute mich jetzt hier, ja, also ein bisschen schwer vom Begriff für Ingenieure und Elektroniker sensationell, aber ich verstehe es nicht, dass die Lampe brennt. Ist für mich eine Sensation. Ich weiß, wenn ich die Plus und Minus, oder jetzt drücken wir es wechselstromtechnisch, Phase und Erdung oder Phase und Nullleiter zusammenkommen, dass es funktioniert. Aber dass es funktioniert, bleibt für mich ein Phänomen. Da ist mein Horizont, ich bin ein einfacher Krankenpfleger. Es übersteigt meinen Horizont, ehrlich. Aber ich weiß, in der Steckdose hängt Power, und wenn ich das nicht glaube, du kannst mal, also nee, lieber nicht. Der Matthias hat ja schon gesagt, wir können den Strom nicht sehen. Aber sobald wir da mit ihm in Berührung kommen oder einen Verbraucher in die Steckdose stecken, erkennen wir, da kommt irgendwie Power aus der Dose. Es gibt Solar, ja sogar Windkraftenergie, sensationell. Bei Windkraft müsst ihr aufpassen, da zieht es halt ein bisschen aus der Steckdose, gell? Also, Spaß. Hat sich mal einer gewundert, hat der andere gesagt, ja klar, ihr habt ja Windkraft, ne? Okay, ihr Lieben, Spaß beiseite, wir können Gott die Ewigkeit, die Lebendigkeit von Jesus nicht beweisen, aber wir können es erfahren. Und zwar, sobald wir in Kontakt mit ihm kommen. Was bedeutet Auferstehung? Ich werde nicht alles, was es was zu sagen gibt, heute erwähnen, aber ich würde mal sagen, Auferstehung, Ewigkeit ist sehr lukrativ, ist sehr schmackhaft. Die Bibel beschreibt es so, keine Tränen, und ich weiß, dass die härtesten Knochen unter uns, und es sind meistens Männer, dass auch die härtesten Männer Situationen gibt, wo die Tränen fließen. Kein Schmerz, kein Geschrei. Und der Hammer, wenn wir Offenbarung 22 lesen, heißt, es gibt keine Sonne mehr. Schade, gell? Karin, was sagst du dazu? Mehr Sonne? Hm? Mehr, mehr. Und dann im gleichen Abendzug heißt, das ist kein Problem, weil der Herr selbst ist Sonne und Licht. Ich habe das mal ausgerechnet, ich weiß die Zahl, ich habe es nicht mehr recherchiert, ich habe es nicht mehr gefunden, aber ich glaube, es sind ca. 100 Kilometer, das neue Jerusalem, 100 Kilometer Strecke von hier bis Ulm, quadratisch praktisch gut, und in dem soll das ganze neue Jerusalem, die neue Stadt sein, jeder so viel Raum, dass er drin leben kann. Da kann man schon was einrichten, also das kann man sich einfach nicht vorstellen, das ist nur ein Bild, das ist mit unseren Maßen und Vorstellungen versucht, ein Bild zu malen, wie es sein wird. Auferstehung, ewiges Leben ist kein Automatismus, so nach dem Motto, das regelt sich von selbst. Okay, dieses Leben hier hat seine Sonnen, seine Schattenseiten, und dann geht es zack in die Ewigkeit. Und dann ist alles gut, hört man ja, manche sehen ein helles Licht nach dem Tod, und dann ist alles gut. Nee, ist nicht alles gut. Gut ist dann alles, wenn du vorher mit dem Guten in Kontakt kommst. Folge meiner oder einer Entscheidung für den Auferstandenen. Die Ewigkeit beginnt mit meiner Beziehung zu Jesus Christus. Das neue Geist bewegt, hat ein starkes Bild, das habe ich noch eingescannt. Mein starker Gott, wer ist mein Gott? Die Lukrativität der Ewigkeit heißt der, gell, ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, es gibt kein Bier auf Hawaii, drum bleibe ich hier. Kennt ihr das? Hat mal zu mir einer gesagt, also er möchte nicht in den Himmel, da gibt es doch kein Bier. Aber, also wir zwei verstehen das, gell, also das ich weiß es nicht, ob es im Himmel Bier gibt. Sagen ja manche, gell? Ich meine, das haben doch die Mönche erfunden, stimmt übrigens nicht. Bier gibt es seit mehreren Jahrhunderten vor Christus. Es war ein bisschen anders, da war es noch weniger Gerstengetränk und also, Geschichte für sich. Der andere sagt, ja, da gibt es weniger Frauen oder keine Frauen. Oder, also, wenn wir der Bibel glauben wollen, dann ist es unbeschreiblich schön und ich sage euch eins. Und selbst wenn es kein Bier gibt, ein Wein gibt's, weil Jesus hat versprochen, dass er das Mahl nicht mehr mit ihnen feiert, bis er es mit ihnen zusammen in der Ewigkeit feiern wird. Und eins steht fest, beim Abendmahl, Sammy, ob das aushält oder nicht, da gibt's im Himmel richtigen Wein. Da wird aus dem Nazirer normaler Mensch. Die Nazirer, das sind die ganz besonders abgesondert, die keinen Wein trinken, sich die Haare nicht schneiden lassen, da bist du schon durch, ne? Und also für alle, seid entspannt, im Himmel gibt es richtigen, verbleiten Wein. Also nicht nur Traubensaft. Echt. Also ich glaube, was da drin steht in meiner Bibel. Also, und wenn das so drin steht, dass da Wein getrunken wird, natürlich werden die sich nicht berauschen, das sind Bilder, aber ich sage euch, im Himmel, da wird es richtig rund gehen und den Himmel gibt's. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Die Eintrittskarte ist bezahlt. Haben wir am Freitag schon ein starkes Wort gehört. Und hier, alles was gut ist, wird uns von oben geschenkt. Manchmal muss der Herr uns ein bisschen drauf nauflupfen, ein bisschen helfen, dass wir das Gute erkennen. Ein von vielen uns bekannter Pastor und im Missionsdienst tätiger Bibelschullehrer bekam eines Tages einen Ferienaufhalt in einer Ferienwohnung von sehr wohlhabenden Glaubensgeschwistern geschenkt. Er berichtet, er erzählt. Nun denn, dachte er sich, es trifft ja keinen Armen. Und er bekennt weiter, dass er mit dem Wohlstand mancher Christen nicht so richtig umgehen kann. Die müssten doch eigentlich mehr spenden. Die könnten doch viel mehr spenden. Okay, jetzt ist für mich eben mal eine Ferienwohnung umsonst. Das waren, glaube ich, 10 Tage oder 14. Als er dann zusammen mit seiner Frau die Ferienwohnung betrat, fanden sie auf dem Tisch ein Kuvert voll mit mehreren 100-Euro-Scheinen. Und dem Hinweis, lasst es euch richtig gut gehen und genießt die Zeit. Beschämt über seine Gedanken nahmen sie beide dieses Geschenk, sowohl die Wohnung als auch das Geld an. Und er hat dann gesagt hinterher, er war so beschämt und er hat so einfach auch so mitbekommen, dann nicht nur in dem Fall, auch in anderen Fällen, dass es einfach Menschen gibt, ja, die haben viel Geld. Aber allein die Tatsache, dass jemand viel Geld hat, bedeutet nicht, dass er geizig sein muss oder nicht großzügig sein kann. Und es hat sein Denken so verändert. Und wenn doch Menschen schon so großzügig sein können, Gott ist viel, 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 viel großzügiger. Weil er hat die Fülle, die Erde und die Fülle ist des Herrn. Sein ist das Gold und das Silber. Gott ist großzügig. Der Preis ist bezahlt. Und das ist schon mein letzter Punkt. Die Eintrittskarte ist bezahlt und wir sind unterwegs auf seine Kosten. Das muss ich sagen. Das beneide ich ein bisschen, aber nur ein ganz kleines bisschen. Wir haben hier Leute unter uns, die haben einen Dienstwagen, die bekommen Reisekosten und Spesen bezahlt. Das soll ich mal als kleiner Pastor nicht kurz mit deinen Gefühlen kämpfen. Und dann denke ich mir so, ja, wo ist mein Dienstwagen? Also, ich bin doch unterwegs im Namen des Herrn. Macht euch keine Gedanken. Ich bin gut versorgt. Gott hat Mittel und Wege. Und wenn es nicht auf dem normalen Weg geht, Gott hat andere Mittel und Wege. Wir sind unterwegs auf seine Kosten. Er hat einen Preis bezahlt. Und es heißt, wir lieben. Wir lieben warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe, sie ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Die ist nicht immer da. Die ist nicht immer präsent. Die rufen wir nicht immer ab. Aber spätestens, wenn wir sie mal nicht abgerufen haben, wenn wir falsch reagiert haben, dann redet diese Liebe in uns und sagt, hey, hör mal, das war aber gerade nicht der Burner, das war nicht der Bringer. Und vielleicht sagt die Liebe sogar, geh mal auf den oder diejenige zu und entschuldige dich. Du kannst nicht, wie der Matthias so schön gesagt hat am Freitag, wir können es nicht in Ordnung bringen, das ist richtig. Was passiert ist, ist passiert. Und trotzdem macht es einen Unterschied, wenn man sich für eine Sache entschuldigt oder eben nicht. Wir beten für Kranke, warum? Warum? Weil die immer gesund werden? Wir beten für Kranke, weil Christus für unsere Krankheiten und Schwachheiten gestorben und auferstanden ist. Und weil er versprochen hat, wenn ihr für Kranke betet, passiert was. Es verändert sich was. Sie werden vielleicht nicht gleich gesund, aber sie werden sich wohlbefinden. Markus 16. Unterwegs auf seine Kosten. Und wir sprechen, und das ist für mich das Sensationellste und das Stärkste. Wir sprechen Menschen, wo wir spüren, dass da einfach auch eine Last auf ihrem Herzen ist und sie das auch erkennen, Sündenvergebung zu, weil Christus bereits am Kreuz die Sünden grundlegend für die ganze Welt vergeben hat. Grundlegend. Dies aber schreibe ich euch, sagt Johannes, damit ihr nicht sündigt. Wenn wir aber sündigen, so haben wir einen Fürsprecher, nämlich Jesus Christus, den Gerechten, der sowohl für unsere, darüber hinaus für die Sünden, die Schuld der ganzen Welt gestorben ist. Wer es fassen kann, der fasse es. Das bedeutet, jeder Mensch, jeder, egal woher er kommt, was er angestellt hat oder nicht angestellt hat, der dieses Geschenk, diesen bezahlten Preis haben möchte, der bekommt die Vergebung. Und Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die spüren das, ob jemand seine Schuld bereut oder ihm das eine Last ist. Und wir haben den Auftrag, weil er den Preis bezahlt hat, auf seine Kosten, Menschen die Vergebung Gottes, die es wollen, die es suchen, zuzusprechen. Und wenn wir merken, hier faket jemand, sagt er dann auch, wem ihr die Sünden behaltet, denen sind sie behalten. Weil eben die Vergebung nicht da ist, weil sie nicht angenommen ist. Ich schließe mit einer kleinen Geschichte. Der indische Christ, Sadhu Sundar Singh, SSS. Sadhu Sundar Singh. Singh machen wir nachher auch nochmal, aber es ja, erzählt, ein König hatte einen Minister, einen sehr gebildeten Mann. Der Christ wurde und seinen Glauben vor dem ganzen Volk bekannte. Er erklärte, dass er an den Heiland glaube, aber er verstehe nicht, warum Gott einen so komplizierten, aus seiner Sicht komplizierten Heilsplan sich ausgedacht hat. Warum nicht einfach, ich habe es ja einfach geschildert, es ist bezahlt, aber warum muss denn sein geliebter Sohn ans Kreuz genagelt werden, dort einen bestialischen, einen Märtyrertod sterben Und dann das Auferstehungsgedöns. Warum? Das macht doch keinen Sinn. Das, was ich lieb habe, das wird doch niemals zulassen. Das kann doch Gott, der Allmächtige, auch anders regeln. Und er sagt, wenn er ihm diese Frage beantwortet, dann wird er da bleiben. Sein Diener. Ansonsten wird er ihn entlassen. War ein bisschen Druck, ne? Dann hat er gesagt, okay, gib mir 24 Stunden Zeit, ich will drüber nachdenken. Dieser SSS, Sandor Sundar Singh, wusste, dass sein Meister, sein Herr, immer am Morgen am Fluss entlang fuhr mit seinem Boot zum Königspalast und hat am Ufer stand er mit einem Beauftragten, der hatte eine Puppe in der Hand, die genauso aussah wie seine Tochter. Er nimmt diese Puppe und schmeißt sie ins Wasser. Und was passiert? Der Herr, der König selber, er springt ins Wasser und rettet diese Puppe, von der er dachte, es ist seine Tochter. War euch sehr erdreistet und fragt, was es soll. Und Sandor Sundar Singh sagt, weißt du, warum bist du jetzt eigentlich selber ins Wasser gesprungen? Da sagt er, ja, weil ich dachte, es ist meine Tochter. Und er sagt, weißt du, und das ist der Grund, warum Gott seinen Sohn gesandt hat. Weil er gedacht hat, es ist mir das Wichtigste. Du und ich, jeder Mensch hier ist mir so wichtig. Da möchte ich das Wichtigste geben, das ist eine Chefsache, da möchte ich selber kommen. Er kam für dich und mich, er ist für dich und mich ans Kreuz, aber nicht dort geblieben, er ist auferstanden und erlebt. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir, Jesus, dass du lebst, ich danke dir, Herr, dass du erfahrbar bist, dass du gekommen bist, in unserer Mitte bist. Und ich danke dir, Herr, dass du dich denen, die es wollen, auch gerne offenbarst, als der Lebendige, als der Ewige, als der Gütige und Weitherzige. Gott, in Jesu Namen. Amen. Amen.